Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Weniger Züge gleich bessere Bahn. Warum die Idee, die Zahl der Zugverbindungen zu reduzieren, allen Protesten zum Trotz, vielleicht doch kein so schlechter Weg ist. Und liegt in Serbien der Schlüssel, um Europas Abhängigkeit von China zu reduzieren, zumindest wenn es um den Rohstoff Lithium geht? Zum Start aber die fast weltweite IT-Panne, von der es jetzt bereits heißt, sie sei die schlimmste, die es je gab. Sandra Pfister aus der Wirtschaftsredaktion hat sich damit beschäftigt. Und meine Bitte ist nun, Sandra, kannst du auffächern, wer wo alles betroffen war, im Inland zunächst? Und damit könnte man schon viel, viel Zeit füllen.
Ja, also total. Wenn ich jeden Flughafen und jede Fluggesellschaft einzeln aufzählen würde, dann wird es lange dauern. Aber sicher ist auf jeden Fall, die hat es am sichtbarsten getroffen, weil vielerorts da gar nichts mehr oder nur noch sehr wenig ging, wie in Brandenburg, Berlin-Brandenburg heute Morgen oder bei Eurowings bis heute Nachmittag. Ryanair hatte teilweise deutliche Verspätungen. Dann war die TUI betroffen, teilweise auch die Allianz. Banken konnten teilweise nicht buchen oder Geldautomaten haben nicht funktioniert. Tegut ist ein Supermarkt, die mussten teilweise Filialen zumachen, weil die Kassen auch nicht mehr liefen. Und auch Tesla in Grünheide hatte Probleme. Also ironischerweise hat es dann auch viele betroffen, die sich eigentlich besonders gut gegen Cyberattacken schützen wollten. Also auch kritische Infrastruktur. Da hat vorhin Claudia Plattner was gesagt, das ist die Präsidentin des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik. Sie hat gesagt, dass die Bundesregierung selbst nicht betroffen sei, aber sie habe 17 Meldungen von Energieversorgern, von Verkehrsbetrieben, von Wasserwerken, von Telekom-Anbietern, also von kritischer Infrastruktur. Und zu der gehören ja auch Krankenhäuser, also auch die Unikliniken in Kiel und in Lübeck, die haben heute alle geplanten Operationen gestoppt.
Und bei all dem muss man sagen, in anderen Ländern sah es noch schlimmer aus.
Ja, muss man sagen, definitiv. Australien war wohl ist wohl am härtesten betroffen. Nicht nur Flüge, auch die Tankstellen, die Banken. Ein Fernsehsender konnte nicht mehr senden. Auch die öffentliche Verwaltung ist dort beeinträchtigt. Und die Regierung hat eine Krisensitzung einberufen. Indien, USA, da ist viel mehr ausgefallen als bei uns. In Europa gehört wahrscheinlich Großbritannien zu denen, die am härtesten betroffen wurden. Neben den Flugausfällen und den Verspätungen, die es übrigens auch in den Niederlanden gibt und Frankreich und Spanien, hatte wohl die Londoner Börse ein paar Probleme. Und es fallen in Großbritannien immer noch viele Züge aus. Wichtig unterm Strich ist, also so ganz grundsätzlich, es geht hier nicht um Privatcomputer, sondern es geht immer um Firmencomputer, die besonders stark vor Cyberangriffen beschützt werden sollen.
Eigentlich ist das ja so ein Szenario für Katastrophenfilme, aber dann ist der Ausgangspunkt immer eine Cyberattacke. Da spielen dann Kriminelle, Umstürzler oder geheime Mächte die Hauptrolle. Aber bemerkenswerterweise ist die Ursache jetzt ganz banal, oder?
Ja, ein Software-Update, in das sich ein Fehler eingeschlichen hat, offenkundig. Und zwar ausgerechnet von der Firma, die eben solche Cyberattacken, diese ominösen, verhindern soll. Es gibt ein Unternehmen aus den USA, aus Texas, das heißt CrowdStrike. Und die haben sich darauf spezialisiert, Cyberattacken abzuwehren, also sowas wie Antivirensoftware. Die erkennen dann Angriffe von außen und sollen die abwehren. Und da ist ganz offenkundig ein Fehler drin in einem Software-Modul. Das wurde dann im großen Stil ausgerollt, dieses Update heute, auf Microsoft-Computern oder über die Microsoft Cloud. Und dann haben das gleichzeitig ganz viele tausend Firmencomputer und Server gleichzeitig dieses Problem. Denn die Schutzsoftware von CrowdStrike, die haben mindestens 23.000 Unternehmen abonniert.
Ja, CrowdStrike, bis vor kurzem weitgehend unbekannt, hat sich jetzt schnell geändert. Was ist das für ein Unternehmen?
Ist es, ja, eines der größten Unternehmen, die versuchen, diese Verbindungen zwischen Servern und allen Computern, die da dranhängen, irgendwie im Netzwerk, Geldautomaten, Supermarktkassen, aber eben auch Laptops und Telefone, die gegen feindliche Angriffe zu beschützen. Die sind zum Beispiel bekannt dafür, dass sie sich sehr gut mit russischen Hackern auskennen. Die Firma gibt es seit 13 Jahren. Die sitzen in Texas, in den USA, in Austin und die haben viele, viele große Kunden. Und das ist eben auch genau Teil dieses Problems. Das ist auch riskant, dass nämlich, also man sieht es ja jetzt, der Fehler einer einzigen Firma hat eine riesige Wirkung, denn es gibt nicht so viele Unternehmen, die das gut können, Cybersecurity, die so profiliert sind. Der Markt ist total konzentriert, da gab es nämlich auch viele Übernahmen und auf einmal haben dann ganz, ganz viele Unternehmen genau diese Software aufgespielt und auch noch alle fehlerhaften Updates gleichzeitig, also kann es auch schnell mal zu großen Störungen kommen.
Und weiß man, ab wann jetzt wieder alles laufen soll?
Wir wissen nur, dass es so bald nicht passieren soll. Claudia Plattner, die hat vorhin nochmal gesagt, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist keine Sache von Stunden, das wird dauern. Es geht also wohl eher um Tage, wenn nicht Wochen, weil es muss erstmal auf allen Computern, die betroffen sind, ein Update aufgespielt werden. Dazu muss man aber man muss quasi jeden einzelnen Computer selber mal wieder ans Laufen kriegen. Die lassen sich ja teilweise gar nicht mehr hochfahren. Da müssen überall erstmal Techniker ran oder Informatiker und müssen jeden einzelnen Rechner wieder starten, von Hand neu starten.
Bei so einem annähernd weltumspannenden Ereignis müssen ja immense Schäden entstehen. Und es gibt schon Schätzungen, dass die Folgen dieser riesen IT-Pleite in die Milliarden gehen könnten. Wer haftet für sowas?
Ich nehme in dem Fall an, dass CrowdStrike selbst haftet, denn das ist ja keine höhere Gewalt. Also normalerweise hätten die das alles auf Herz und Nieren prüfen müssen, bevor sie es aufspielen. Oder wenn, dann erstmal bei ein paar Unternehmen und nicht im großen Stil gleich bei allen. Also ich vermute, das Argument höhere Gewalt zieht hier nicht. Es war ganz offenbar ganz klar ein Fehler in der Software.
Sandra Pfister war das aus der Wirtschaftsredaktion. Danke. Mit der Strecke Mannheim-Frankfurt fing es an. Am kommenden Montag geht es mit Strecken im Ruhrgebiet weiter. Das riesige Sanierungsprojekt des Schienennetzes der Bahn, das wird Bahnreisenden auf Jahre hinweg enorm viel abverlangen. Extrem befahrene Strecken werden lange, lange komplett ausfallen oder nur sehr reduziert verfügbar sein. Und ob und wann die Bahn dann irgendwann wieder ein verlässliches Verkehrsmittel ist, ist längst nicht ausgemacht. Vor diesem Hintergrund schien ein Vorschlag des CDU-Vorsitzenden Merz wie eine Kapitulation schon vor der Niederlage. Ob es nicht besser wäre, die Bahn würde ihr Angebot reduzieren, hatte der in den Raum gestellt und dafür viel Empörung geerntet. Aber abseits der Empörung, die das hervorrief, ist die Idee wirklich so falsch? Jörg Münchenberg dazu.
Zumindest bei der Ampelkoalition ist die Forderung von CDU-Chef Friedrich Merz nach einer Reduzierung des Bahnangebots auf harsche Ablehnung gestoßen. Schon zu Beginn der Woche hatte Grünen-Chef Omid Nuripur betont, was die Bahn nicht brauche, sei eine andere Taktfrequenz oder auch ein ausgedünntes Angebot, denn dies würde vor allem den ländlichen Raum empfindlich treffen. Ähnlich äußerte sich jetzt auch im ARD-Interview der Woche Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD.
Nachdem die CDU-CSU überwiegend die Verantwortung dafür haben, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur der Schiene gesteckt worden ist und die Sanierung ausgeblieben ist, die notwendig ist, ist das natürlich eigentlich wie eine Verhöhnung derjenigen, die sich über die schlechte Qualität des Bahnangebotes ärgern.
Doch Rückendeckung bekam Merz jetzt ausgerechnet von einem Lobbyverband der Bahnkunden. So sprach sich der Verband Pro Bahn für eine Angebotskürzung aus, wenn auch schweren Herzens, wie Lukas Iflender, der stellvertretende Bundesvorsitzende, dem Deutschlandfunk sagte.
Effektiv ist die Frage, möchte ich ein System haben mit möglichst viel Angebot, das manchmal gefahren wird und meistens sehr unpünktlich, oder bin ich bereit, einen kleinen Rückschritt zu akzeptieren? Effektiv ist die Frage, schneide ich mich gerade in den Finger oder schneide ich mich in die Hand, aber irgendwo muss ich mich gerade reinschneiden. Und das ist keine angenehme Situation, auch als Fahrgastverband, und wir versuchen da gerade so ein bisschen die am wenigsten schlechte Lösung zu finden.
Tatsächlich wird die Lage bei der Deutschen Bahn derzeit immer schlimmer. Ihr Pünktlichkeitsziel für das laufende Jahr hat das Unternehmen bereits kassiert. Eigentlich sollten 2024 die Züge zu 70% pünktlich am Ziel ankommen, doch das sei nicht mehr zu halten, hieß es gestern. Im gesamten ersten Halbjahr dieses Jahres kamen der Bahn zufolge lediglich 62,7% der Fernzüge ohne größere Verzögerung am Ziel an. Eine Ausdünnung des Angebots auf bestimmten Hauptstrecken könne hier durchaus für Entlastung sorgen, meint Iflender von ProBahn.
Da haben wir teilweise das Ergebnis, dass die DB das Angebot über die letzten Jahre hinweg etwas zu stark ausgebaut hat, so schräg wie das klingen mag. Also man hat zusätzliche ICEs auf bestimmte Strecken gelegt, ohne dass man die Infrastruktur vorher dafür ertüchtigt hätte. Zum Beispiel der Halbstundentakt von Berlin nach Hamburg oder auch die Sprinter von Berlin nach Köln, die sorgen dafür, dass der Nahverkehr weniger Puffer hat, unpünktlicher wird und häufig seine Anschlüsse verliert.
Ausdrücklich heißt es aber von dem Verband, die Verringerung des Zugangebots sei nur für Fernstrecken und nicht den Nahverkehr angebracht. Außerdem gehe es nur um die sogenannten Hochleistungskorridore, auf denen der Konzern sein Angebot zuletzt deutlich ausgeweitet hat.
Es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein massiver Einschnitt ist. Und dadurch würde dann einfach auch eine gewisse Stabilität geschaffen, dass dann zumindest die Linien, die aktuell da sind, auch zu dem Zeitpunkt in etwa fahren, wo sie angekündigt sind.
Die aktuelle Generalsanierung von 41 besonders beanspruchten Streckenabschnitten inklusive einer monatelangen Komplettsperrung bewertet ProBahn unterschiedlich. Auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die seit Beginn der Woche für 5 Monate gesperrt worden ist, sei das durchaus sinnvoll, sagt Iflender, weil es leistungsfähige Umleitungsstrecken gibt. Auf anderen Strecken jedoch ohne attraktive Umleitungsmöglichkeiten hält der Verband den bisherigen Ansatz Sanierung im laufenden Betrieb für sinnvoller. Insgesamt aber hält der Verband den Zeitplan des Bahnkonzerns für die Generalsanierung für wenig realistisch.
Also aus unserer Sicht ist der Zeitrahmen bis Ende des Jahrzehnts deutlich überzogen und wir gehen davon aus, dass spätestens mit dem Regierungswechsel nächstes Jahr dann dieser Zeitplan kassiert wird und um 2 bis 4 Jahre gestreckt wird.
Ziemlich ernüchternde Einschätzung im Beitrag von Jörg Münchenberg. Der Duden erlaubt beides. Man kann Lithium sagen oder auch Lithium zu diesem begehrten Material, das so unverzichtbar ist für zum Beispiel die Batterien von E-Autos. Lithium ist gebräuchlicher, aber Lithium ist richtiger, denn der Name leitet sich her vom griechischen Lithos, der Stein. Und all diese Schlaumeierei dient nun der Überleitung zu einem Bericht über ein Abkommen zwischen der EU und Serbien. Serbien hat jenes Lithium, das Europa bräuchte, um weniger abhängig von China zu sein. Wolfgang Fichtel dazu.
4 Abkommen und Absichtserklärungen, 4-mal Applaus im Palast Serbien, dem Prachtbau aus jugoslawischen Zeiten, also am selben Ort, an dem neulich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef etliches unterschrieben worden war. Das hat Symbolwert. Und Serbiens Präsident Alexander Vucic gab sich viel Mühe, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz demonstrativ mindestens ebenso herzlich zu empfangen wie den Staatsbesuch neulich aus China. Von Freunden ist die Rede. Es geht um Geopolitik und um gute Geschäfte. Da macht sich niemand etwas vor, auch nicht Olaf Scholz.
Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen in aller Welt, aber natürlich zuallererst die, die in unseren Ländern dort existieren, wo das Glück und die Geschichte und die Geologie sie hat entstehen lassen.
Glück. Für Serbien. Serbien sitzt auf dem vermutlich größten Lithiumvorkommen Europas. Lithium, der wichtigste Rohstoff für die Batterien von Elektroautos. Für Scholz also der wichtigste Rohstoff für die deutsche Energiewende. Deutschland braucht das Lithium. Serbien braucht deutsche Hilfe und Know-how, zum Beispiel was weniger umweltschädlichen Bergbau angeht, als ihn zum Beispiel China betreibt. Eine Win-Win-Situation also. Der Lithiumabbau in Serbien war schon gestoppt. Umweltbedenken. Die Proteste gegen die Betreiberfirma Rio Tinto und das ganze Vorhaben lautstark auch heute. Aber Scholz hält dagegen mit deutschem Umweltgewissen.
Wir alle müssen das jetzt hinkriegen. Bergbau in unseren Ländern zu den höchsten Umweltstandards, die man erreichen kann. Um damit übrigens auch der Welt anderswo zu zeigen, dass es geht.
Es geht, auch wenn es so klingt, nicht um deutsch-serbische Deals. Der Rahmen ist größer, europäisch. Scholz ist nur der prominenteste Zuschauer bei der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens zwischen der Europäischen Union und Serbien über den Lithiumabbau.
Es ist, das will ich gerne auch dazu sagen, ein europäisches Projekt. Ein wahrhaft europäisches Projekt. Wir brauchen europäischen Spirit. Und das ist etwas, das auch für die weitere Zukunft von großer Bedeutung ist.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die EU, sie wollen Alexander Vucic wieder näher an Europa heranführen. Serbien ist das größte Land des Westbalkans, seit vielen Jahren EU-Kandidat. Vucic berüchtigt für seine Schaukelpolitik, mal mit China am Dealen, unter dem Generalverdacht zudem zu großer Russlandfreundlichkeit, obwohl Serbien Munition liefert an die Ukraine. Jeder vertritt seine Interessen, Vucic verheimlicht das auch heute nicht. Was ihm bei der Ausbeutung des serbischen Lithiums vor allem wichtig ist, das meiste davon soll bitte in Serbien bleiben, soll in Serbien weiterverarbeitet werden, in einer serbischen Batteriefabrik von serbischen Arbeitern.
85%, also 50 von 58.000 Tonnen müssen in Serbien verarbeitet werden. Deshalb haben wir diese Art Unterstützung gefordert, haben sie bekommen. Ich werde jetzt Gespräche haben mit Herrn Kalenius und Mercedes-Benz sehr wichtig.
Jetzt also die europäischen und die deutschen Konzerne nach China, auch Mercedes-Benz. Der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius unterschreibt auch eine Absichtserklärung. Mercedes will Serbien beim Aufbau einer Batteriefabrik unterstützen. Das ist es, was Vučić braucht zum Vorzeigen. Ein Deal für beide Seiten mit Chancen und Risiken.
Wolfgang Fichtel war das. Alle 5 Jahre treffen sich die Spitzenkader der Kommunistischen Partei Chinas, um über die Wirtschaftspolitik zu debattieren. Montag haben sie in Peking angefangen. Heute ging das sogenannte dritte Plenum zu Ende. Von großem Reformeifer war es wohl nicht geprägt. Ruth Kirchner dazu.
Chinas Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Nach dem dritten Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei wurden gestern Abend die Hauptnachrichten extra verlängert. Ein ZK-Mitglied sprach im Staatsfernsehen von einem Meilenstein. Die Sitzung hat wissenschaftlich den Weg gezeichnet für die umfassende Vertiefung der Reformen und der Modernisierung, sagte Zhang Shanjie, zugleich Mitglied der wichtigen Entwicklungs- und Reformkommission beim Staatsrat. Das Fazit europäischer Wirtschaftsvertreter fällt deutlich nüchterner aus. Es gab wahnsinnig viel Parteisprech über Reformen und Modernisierung, sagt Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking gegenüber der ARD. Da würde er nicht so viel reinlesen wollen. Das könne man in viele Richtungen interpretieren. Im chinesischen Staatsfernsehen werden am Tag nach dem Plenum lange Pressekonferenzen des Zentralkomitees übertragen. Die Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft werden benannt. Schwacher Konsum, die Schulden der Kommunen, die Immobilienkrise. China müsse zahlreiche Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden, heißt es vage. Über 300 Reformschritte kündigen die Funktionäre für die nächsten Wochen und Monate an. Aber was da kommen könnte, was dann tatsächlich umgesetzt wird, ist völlig unklar. Maximilian Butek, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer Ostchina, geht davon aus, dass sich am Kurs der chinesischen Führung erst einmal nichts ändert.
Für die deutschen Unternehmen hier vor Ort stellt das natürlich ein Problem dar, denn die chinesische Wirtschaft schwächelt seit vielen Jahren. Und nötige Konjunkturfördermaßnahmen wurden erstmal nicht beschlossen.
Und auch der EU-Kammerpräsident ist von den Ankündigungen nicht überzeugt. Er sei ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig Neues gegeben habe, sagt Jens Eskelund. Gehofft hatte er auf klare Signale, um den schleppenden Konsum in China und damit das Wachstum anzukurbeln. Mehr Ausgaben für Gesundheit und Soziales etwa, damit die Menschen in China weniger für Notfälle sparen und langfristig mehr Vertrauen haben. Auch Max Zenglein vom Berliner Think Tank Merix hatte auf Signale gehofft, die das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft wiederherstellen. Die Immobilienkrise habe das Vermögen vieler Menschen deutlich verringert, sagt er. Die Wirtschaft stünde schlechter da als erwartet. Staats- und Parteichef Xi Jinping ist seit über 10 Jahren im Amt. Was von diesen schlechten Nachrichten kommt bei ihm an? Hat die Führung das vorausgesehen und kümmert es Xi eigentlich? Das weiß keiner so genau. Für Europa eher beunruhigend. Trotz schwacher Inlandsnachfrage setzt China weiter auf wachsende Industrieproduktion. Heißt also, China wird weiter die Überproduktion ins Ausland exportieren und dabei auch Europa weiter in den Fokus nehmen.
Ruth Kirchner war das. Im Emsland in Papenburg baut die Meyer-Werft große Kreuzfahrtschiffe. Und weil die allen Umweltbedenken zum Trotz weiterhin sehr beliebt sind, hat diese Werft volle Auftragsbücher. Trotzdem aber steckt sie in der schwersten Krise ihrer Unternehmensgeschichte. Sie steht vor der Pleite. Nun gibt es aber ein Gutachten, das der Werft Überlebenschancen bescheinigt. Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau kennt es. Was steht drin, präzise wie stets, um die Sanierungsfähigkeit der Meyer-Werft?
Ja, das Gutachten ist offiziell noch gar nicht vorgestellt worden. Der NDR hatte heute Morgen zuerst darüber berichtet, dass es jetzt vorliege. Offiziell will es aber die Meyer-Werft in Papenburg erst einmal ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorstellen. Das soll am Montag geschehen. Aber es sind jetzt Inhalte bekannt geworden und die sind durchaus positiv, sodass sich auch das niedersächsische Wirtschaftsministerium inzwischen dazu geäußert hat. Demnach bescheinigt dieses Gutachten eines externen Sachverständigen der Meyer-Werft in Papenburg grundsätzlich die Sanierungsfähigkeit. so wird der Wirtschaftsminister Lies hier in Niedersachsen von der SPD zitiert. Das ist die zentrale Botschaft. Anders als bei anderen Sanierungsfällen habe die Meyer-Werft kein Problem mit ihrem zukünftigen Geschäftsmodell. Dieses Gutachten weise das noch einmal schwarz auf weiß nach. Damit werde auch die Bedeutung der Werft als zukunftsfähiger Arbeitgeber bestätigt. Ein wichtiges Signal aus Sicht des Ministers für die Kolleginnen und Kollegen auf der Werft und bei den Zulieferern. Die Meyer-Werft ist ja in Schwierigkeiten, obwohl die Aufträge da sind, muss sie Corona-bedingt, wie es heißt, einen Zeitraum überbrücken, um bis eben die nächsten Schiffe ausgeliefert werden, sie einen Großteil des Geldes dafür kriegt. Und dieser Überbrückungszeitraum, der ist bei Schiffbauern eben sehr lang, das dauert mehrere Jahre. Die Werft hat einen Sanierer engagiert, ihm zufolge braucht das Unternehmen 2,7 Milliarden Euro, um dauerhaft zu bestehen.
Und was folgt jetzt aus dem Gutachten?
Also dieses positive Gutachten ist zunächst einmal grundsätzlich notwendig, um überhaupt zusätzliche Kredite zu erhalten. Das ist ja im Moment bisher schwierig gewesen für die Meyer-Werft. Es ist aber auch Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Hand bei der Werft einsteigen könnte. Denn die Werft braucht etwa 400 Millionen zusätzlich an Eigenkapital. Bisher kein privater Investor in Sicht. Der politische Wille, der ist durchaus da, dass das die öffentliche Hand übernehmen könnte, insbesondere in Niedersachsen. Die Werft ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor im Nordwesten. Da hängen viele tausend Arbeitsplätze dran, direkt und noch mehr indirekt. Aber das Land und auch der Bund, auch dort gibt es Bereitschaft, die können auch nicht investieren, wenn das Unternehmen selbst nicht als sanierungsfähig gelte. Also hier wäre ein positives Gutachten, wie es jetzt vorliegt, auch wenn es offiziell noch nicht vorliegt, ein nächster Schritt in Richtung Rettung.
Kurz noch, Sie haben gesagt, viele tausend Arbeitsplätze hängen dran. Die Meyer-Werft wird ja zusätzlich noch als Familienbetrieb geführt. Wird sich das ändern?
Also die Kritik daran, die gibt es seit geringer Zeit und die Frage, ob das zeitgemäß ist, der Werft-Seniorchef, kann man sagen, Bernhard Meyer ist über 70, er hat kürzlich zwei seiner Söhne aus der Geschäftsführung abberufen, es hat heftige Kritik an Meyer gegeben, weil die Werft vor einigen Jahren ihren Sitz nach Luxemburg verlegt hatte, eben um die Gründung eines Aufsichtsrats zu verhindern, das soll nun nachgeholt werden, ein Aufsichtsrat soll eingerichtet werden, eine Konzession an die Politik und das bedeutete dann natürlich auch mehr Aufsicht über die Entscheidung der Geschäftsführung. Das Unternehmen wird zurück nach Deutschland kehren, auch mehr Mitbestimmung soll es geben, ein Konzernbetriebsrat soll eingerichtet werden, all das Zugeständnis des Unternehmens an die aktuelle Situation und eben auch Voraussetzungen, um Kredite zu bekommen und dass das Land und der Bund eventuell einsteigen können.
Danke, der Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau war das. Zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal und zum Anfang der Sendung zurück. Ein Fehler in einem Update einer einzelnen IT-Firma sorgt für Probleme rund um den Globus. Die Firma heißt CrowdStrike und das muss man erstmal schaffen, innerhalb von Stunden vom Nischenanbieter zu einer fast weltweiten Bekanntheit zu werden. In Kombination mit dem Betriebssystem von Microsoft. Claudia, wie hat sich diese Riesen-IT-Panne bei beiden im Kurs ausgewirkt?
Zunächst gab es bei CrowdStrike einen heftigen Kurseinbruch. Bis fast 15% sind die Papiere nach unten gegangen. Sie werden in Frankfurt gehandelt. Mittlerweile sehen wir immer noch ein Minus von 8%. Und die Aktien von Microsoft sind zunächst verkauft worden, drehen mittlerweile aber ins Plus. Sie stehen fast 1% höher.
Flughäfen, Fluggesellschaften, neben Gesundheitswesenbehörden, unzählige anderen Firmen, die alle waren betroffen. Wie hat sich das da ausgewirkt?
Zunächst war der Schock wirklich groß. Beim Autobauer Mercedes-Benz heißt es, dass das globale Produktionsnetzwerk teilweise betroffen gewesen sei. Nun kehre man wieder zum normalen Schichtbetrieb zurück. Bei vielen Flughäfen und Fluggesellschaften großes Chaos. Aktien von Fraport und von der Lufthansa sind immer noch mehr als 1% im Minus. Die Papiere von TUI geben sogar über 3% nach.
Und wie sah sonst der Tag an der Börse aus, so wie er sich im DAX spiegelt?
Er ist ja schon mit einem Minus in die neue Handelswoche gestartet und an diesem Trend hat sich wenig geändert. Viele Anleger schauen mit gemischten Gefühlen nach Amerika. Das fehlerhafte Software-Update heute hat noch einmal deutlich gemacht, wie eng verflochten die Welt in vielen Bereichen geworden ist. Ein Ökonom hat es vorhin einmal so formuliert. Es zeigt auch, wie abhängig wir inzwischen von bestimmten Systemen sind. Der DAX fast 1% im Minus. Er steht jetzt bei 18.168 Punkten und auf Wochensicht ist das Minus noch größer.
Zu den Aktien mit den auffälligen Kursbewegungen gehört heute das Unternehmen Sartorius, Laborausrüster im DAX notiert. Da gibt es einen drastischen Kursrutsch. Was hat den ausgelöst?
Sartorius stellt unter anderem Laborinstrumente her, beispielsweise Pipetten, aber auch Industriewagen für ganz verschiedene Anwendungen in der Chemie- oder Pharmaindustrie. Sartorius hat in der Corona-Pandemie satt verdient. Viele Kunden haben damals wohl mehr bestellt, als sie gebraucht haben. Jetzt werden erstmal die Lager leergeräumt und man merkt einfach, die Nachfrage nach den neuen Produkten ist nicht mehr so groß. Ja, mit der Folge, dass es weniger Nachfrage gibt, die Aktien 15,5% im Minus, so etwas kommt bei einem DAX-Unternehmen nicht alle Tage vor.
Der Euro, die Anleihen und der Goldpreis zum Schluss.
Der Euro wird mit einem $0,0889 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken von 2,46 auf 2,44% und die Feinunze Gold kostet $2,404,05.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Jörg Bissler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.